Ja, zunächst mal darf ich Sie ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Darf euch auch allen noch ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Ich denke, dass man diesen Glückwunsch noch aussprechen darf, auch nach gut 2,5 Wochen des neuen Jahres. Ja, wenn wir nun, liebe Geschwister, in dieses neue Jahr starten, dann ist es selbstverständlich, dass wir uns auch da wieder Stärkung aus der Quelle holen, die uns der lebendige Gott zur Verfügung stellt, nämlich aus seinem Wort. Und gerade so am Jahresbeginn fragt man sich natürlich unter Einbeziehung des Herrn, worüber wollen wir predigen? Ich denke, gerade in einer so spannungsgeladenen Situation, die zurzeit auf unserem Land und auf den Menschen liegt, worüber sollen wir predigen? Damit wir also auch im neuen Jahr wirklich getrost und gestärkt und ermutigt, zuversichtlich da hineinmarschieren können. Und da wurde ich auf einen Psalm gestoßen, und zwar auf den Psalm 46, den ich zunächst einmal vorlesen möchte. Also Psalm 46, da hören wir Folgendes. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Welt untergehen und die Berge mitten ins Meer sinken würde. Wenn auch das Meer wüten und toben und von seinem Ungestüm die Berge einfallen würden. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihrem Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Zebaot ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, den Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will Ehre einlegen unter den Heiden. Ich will Ehre einlegen auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, danke, Herr Jesus Christus, für dieses gewaltige Wort. Danke, dass du jetzt mitten unter uns bist und dürfen dich jetzt herzlich bitten, dass du alles Störende von uns nimmst, dass du uns jetzt die entsprechende Wachsamkeit und Aufmerksamkeit schenkst, dass wir auch das verstehen und in unseren Herzen bewegen, was du uns mit diesem Psalm sagen möchtest. Und so geben wir dir alle Ehre, loben und preisen deinen herrlichen und heiligen Namen. Amen. Ja, dieser Psalm ist ein Psalm der Korachiten oder der Söhne Koras, ein Sängergeschlecht. Und sie berichten ja hier von großen Schwierigkeiten. Wie diese Nöte, Schwierigkeiten, Probleme im Einzelnen ausgesehen haben, wird uns nicht berichtet, aber sie müssen schon dramatisch gewesen sein, wenn man sich so da einige Verse durchliest. Und trotzdem, das fällt ja direkt auf, trotzdem sind sie äußerst getrost, sind sie äußerst ermutigt, sind sie äußerst zuversichtlich, obwohl ja nun hier große Not da ist, weil sie eben wissen, dass da jemand ist, der größer ist als alle Probleme, alle Nöte, alle Schwierigkeiten, weil sie wissen, dass da jemand ist, bei dem Hilfe ist, nämlich der lebendige Gott. Und das bringen sie, das bringt dieser Psalm ganz besonders zum Ausdruck. Und in diesem Trost oder in dieser Zuversicht können sie trotz aller Not dieses Zeugnis bringen. Ein Zeugnis, das auch heute Morgen zu uns spricht. Gerade in einer Situation, ja, das kann man schon sagen, die auch von einer gewissen Dramatik eben gekennzeichnet ist. Denn niemals zuvor hat es, ich denke zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg, hat es in unserem Lande eine solche Situation gegeben, wie wir sie momentan erleben. Nicht, was für ein Jahr liegt da wirklich hinter uns? Und liebe Geschwister, wie hätten wir reagiert? Was hätten wir gedacht, wenn uns jemand so vor circa einem Jahr gesagt hätte, ihr werdet also, sage ich mal, hier und dort für einige Wochen auf Gottesdienste verzichten müssen. Ihr werdet darum kämpfen, darum streiten müssen, in Gottesdiensten singen zu dürfen. Ihr werdet euch in der Öffentlichkeit nur noch in begrenzter Anzahl treffen dürfen. Ihr werdet auch Auflagen bekommen, nicht welche und wie viele Personen ihr in euren eigenen vier Wänden einladen dürft und so weiter und so fort. Ja, wenn uns wirklich diese Frage jemand gestellt hätte, wie hätten wir in der Tat darauf reagiert? Und liebe Geschwister, wir wissen, genauso ist es gekommen, dass zum Beispiel Politiker, sei es nun in Bund, in Gemeinden, in Ländern, in Landtagen, in Landkreisen, dass solche Politiker zum Beispiel Präsenzgottesdienste und Gesänge verboten haben. Und stellen wir uns noch mal Folgendes vor, aber bitte nur vorstellen, jemand von uns wäre vor einem Jahr ins Koma gefallen und heute wieder aufgewacht. Der würde unser Land wie auch andere Länder kaum wiedererkennen, der würde das, was momentan in unserem Lande abläuft, ja, für einen Albtraum, für einen bösen Scherz handeln. Und wenn man die Zeitungen oder Zeitschriften aufschlägt, wenn man die Nachrichten einschaltet, man wird also mit einem andauernden Trommelfeuer von Schreckensmeldungen bombardiert, Meldungen, die sich in kaum zu kontrollierenden Zahlen ausdrücken. Und man fragt sich da wirklich, warum wird eine ohnehin schon aufgescheuchte Menschheit so mit solchen Schreckensmeldungen, mit solchen Horrorzahlen bombardiert, dass man sich wirklich fragt, was steckt da eigentlich hinter? Ist es wirklich so, dass auch der lebendige Gott hier das Böse wirklich ausreifen lässt? Ist nur mal so eine Frage, ob das alles so vom Himmel gefallen ist, so unvorbereitet. Naja, man kann sich auf jeden Fall diese Frage mal stellen. Nicht leben wir zurzeit wirklich noch völlig auf der Grundlage ja, der unantastbaren, der einklagbaren Grundrechte. Und ich finde es irgendwie auch schon erschütternd. Ich finde es auch irgendwie schon erschütternd, dass ein Großteil der Bevölkerung scheinbar resignieren die Demontage ihrer Grundrechte in Kauf nimmt. Aber lassen wir das jetzt mal alles beiseite. Es stellt sich ja gerade für uns Christen, für uns Jesusleute, wirklich diese wichtige Frage, wie können wir unter solchen Umständen, in solchen Situationen, bei solchen Verhältnissen, wie können wir da wirklich getrost und zuversichtlich in das neue Jahr hineinstarten und dabei auch die Möglichkeiten, die wir als Christen haben, wirklich ausschöpfen. Dass wir also wirklich, ich sag's mal so, liebe Geschwister, dass wir also wirklich auch unter diesen ganzen Gegebenheiten, unter diesen ganzen Einschränkungen, dass wir auch weiterhin unserem Herrn die Treue halten, dass wir auch weiterhin dem lebendigen Gott wirklich die Ehre geben, die ihm zusteht. Und dass wir uns vor allen Dingen nicht durch irgendwelche staatlichen Anordnungen, Verfügungen oder Ermächtigungen erschrecken und irritieren lassen. Und vor allen Dingen, dass wir als Gemeinde, als Jesusleute, dass wir auch, sag ich mal, gegenüber den Vertretern der Obrigkeit, dass wir dort auch wirklich weise handeln. Es ist ja ganz wichtig, dass wir all das, was der Staat uns da auferlegt, dass wir das wirklich im Lichte der Bibel beurteilen. Und dann eben uns mit dieser entscheidenden Frage auch dann befassen, wo haben wir uns wirklich dem Staat unterzuordnen, oder wo haben wir dem lebendigen Gott mehr zu gehorchen als dem Staat? Aber dazu bedarf es natürlich viel Weisheit und dazu bedarf es wirklich diese weisen Handlungen, die eben auch aus der Sicht der Bibel gefällt werden müssen, dass der lebendige Gott wirklich dahinter sein Ja sagen kann. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, dass vor allen Dingen die Ältesten, die Verantwortlichen in der Gemeinde, dass sie gerade in dieser Situation, in der wir uns zurzeit befinden, dass wir in einer guten Weise auch motivierend auf die einzelnen Glieder eingehen. Und ein letzter Punkt, dass wir auch, und ich denke, ein Punkt, der zusehends wichtiger werden kann, dass wir alle bereit sind, persönliche Konsequenzen um unseres Herrn willen auch in Kauf zu nehmen. Denn wir wissen nicht, was auf uns alles noch zukommt, besonders auf die Jesusleute, auf uns. Aber dazu müssen wir bereit sein, auch persönliche Konsequenzen um unseres Herrn willen wirklich in Kauf zu nehmen. Und deswegen, vielleicht sind gerade diese Verhältnisse, die wir momentan vorfinden, vielleicht sind das die Chance, dass uns gar nichts anderes übrig bleibt, dass wir uns fragen, gibt es wirklich den Trost, gibt es wirklich die Ermutigung, gibt es wirklich die Zuversicht, die stärker ist als alle Sorgen, Nöte, Probleme und Schwierigkeiten? Gibt es wirklich den Trost und die Ermutigung und die Zuversicht, liebe Geschwister, was von keiner staatlichen Anordnung, Verfügung oder Ermächtigung, mag sie noch so hart sein, zerstört werden kann? Und jetzt haben wir hier einen Psalm vor uns, diesen Psalm 46, der von einer ganz gesunden Zuversicht des Glaubens spricht. Das ist ja interessanterweise kein Klagepsalm. Kein Klagepsalm, obwohl viel Not da ist. Was uns nämlich in diesem Psalm entgegenkommt, ist ganz, ganz große Zuversicht, dass sie sagen können, wir fürchten uns nicht, auch wenn. Und da können wir all das auch einsetzen, was uns momentan hart bedrängt. Aber sie konnten sagen, wir fürchten uns nicht. Nun ist das ja so eine Sache mit der Zuversicht, mit dem zuversichtlichen Glauben. Da muss sich jeder selbst fragen, ist das uneingeschränkt die Marke unseres Glaubens? Fehlt uns das nicht manchmal, in einer gesunden Art und Weise zuversichtlich zu glauben? Und liebe Geschwister, wenn wir von Zuversicht des Glaubens sprechen, dann sollten wir zwei Punkte dabei beachten. Dass wir also nicht den Fehler machen, dass wir Zuversicht mit platten Zweckoptimismus verwechseln, so nach dem Motto, es wird irgendwie, wird schon alles gut gehen. Wir haben ja jetzt Impfstoffe, nicht nur einen, wir haben ja mehrere Impfstoffe und dann wird die Sache 2021 schon irgendwie laufen. Nicht, das geht dann so ein bisschen in Richtung des positiven Denkens, und weil das so ein wenig, also ziemlich nah angesiedelt ist an der Zuversicht, wir aber als Christen nicht in diesem platten Zweckoptimismus hineinrutschen wollen, da kommt am Ende, so ein billiger Trost raus. Dass man uns auch in gewissen Nöten und Schwierigkeiten so ein paar halbfromme Sprüche da um die Ohren haut. Das ist das eine. Und dann müssen wir auf der anderen Seite aufpassen, dass wir nicht auf der anderen Seite herunterfallen, nämlich dass wir meinen, zuversichtliche Töne immer skeptisch beurteilen zu müssen. Und dann der Gefahr unterliegen, dass wir plötzlich einem ganz anderen Geist huldigen, nämlich dem Geist der Ängstlichkeit, der Zögerlichkeit, der Verunsicherung bis hin zur Resignation. Und wie gesagt, jetzt haben wir hier wirklich einen Psalm vor uns, der von einer ganz, ganz großen, von einer ganz gesunden Zuversicht des Glaubens spricht. Aber wie können wir, liebe Geschwister, wie können wir jetzt wirklich mit einer gesunden Zuversicht des Glaubens in dieses Jahr 2021 hineinmarschieren? Drei Punkte. Und zwar, dass wir zunächst mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Dann einen Blick in die Gegenwart und einen Blick in die Zukunft. Und was den Blick in die Vergangenheit anbetrifft, liebe Geschwister, da ist es sicherlich sehr, sehr hilfreich, diese mutmachenden Erfahrungen, die wir in unserem bisherigen Leben mit unserem Herrn wirklich erlebt haben. Das sagt vielleicht jetzt nicht so direkt dieser Psalm. Aber es ist doch interessant, dass auch die Bibel uns dazu auffordert. Und zwar, wie oft wird im Alten Testament der Durchzug durch das Rote Meer als mutmachendes Beispiel für die nächste Etappe oder für die nächste Aufgabe, die da in Angriff genommen werden muss, genommen? Immer wieder wird der lebendige Gott mit dieser Großtat am Roten Meer in Verbindung gebracht. Und das hat sein Volk erfahren dürfen, und das Volk wurde auf seiner Wüstenwanderung immer und immer wieder daran erinnert, wie der lebendige Gott ihm damals geholfen hat. Und diese Hilfe zieht sich durch das gesamte Alte Testament. Und wie hat der lebendige Gott im Neuen Testament erst recht geholfen? Durch seinen Sohn Jesus Christus. Durch die Tat der Weltgeschichte schlechthin, nämlich in der Tat von Kreuz und Auferstehung, liebe Geschwister. Wie hat da der lebendige Gott erst recht geholfen im Neuen Testament? Und das kann man jetzt weiter fortführen. Man kann jetzt die 2000-jährige Gemeindegeschichte betrachten und wird immer wieder feststellen, wie der Herr seine Gemeinde da wirklich durchgetragen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass sich der eine oder andere unter uns befindet, der wirklich diese mutmachenden Erfahrungen in seinem bisherigen Glaubensleben mit dem lebendigen Herrn wirklich gemacht hat. Joachim Neander. Ich nehme an, der wird einigen oder sogar allen bekannt sein. Joachim Neander ist geboren 1650 in Bremen und 1680 in Bremen gestorben, also nicht sehr alt geworden, gerade mal 30 Jahre. Und ab 1674 war er Rektor der Lateinschule in der reformierten Gemeinde in Düsseldorf. Und ab 1679 war er Frühprediger. Wohlgemerkt, die Betonung liegt auf Frühprediger. Er hatte nämlich eine Anstellung in einer Gemeinde in Bremen bekommen und dort musste er den ersten Gottesdienst halten und der begann um 5 Uhr morgens. Und da gab es sicherlich keine geheizten Kirchen. Auf jeden Fall war er Frühprediger und wisst ihr in welcher Gemeinde? In der St. Martini-Gemeinde. Das ist jene Gemeinde, die zurzeit zusammen mit ihrem Pastor Olaf Latzel sehr unter Druck steht. Man hat den Eindruck, dass man diese Gemeinde auf irgendeine Art und Weise auslöschen will, zerstören will. In dieser Gemeinde. Und in dieser Zeit von 1674 bis 1679 sind viele seiner bekannten Lieder entstanden. Und ein bekanntes Lied ist dieses Lied Lobe den Herrn, den mächtigen König. Und da heißt es in der dritten Liedstrophe: In wie viel Not hatte lebendiger Gott Flügel über dir gebreitet. In wie viel Not hat der lebendige Gott Flügel über dir gebreitet? Und liebe Geschwister, da fragen wir uns doch alle mal selbst, wie oft wir das wirklich bisher in unserem Leben also wirklich erfahren haben. Diesen Satz. Und ich denke, es ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir immer und wieder einmal daran zurückdenken, was in unserem bisherigen geistlichen Leben wirklich mit dem lebendigen Gott gelaufen ist. Das bewirkt nämlich einiges, dass wir dankbar werden, dass wir dem lebendigen Gott die Ehre geben und auch für uns selbst, dass wir uns nämlich auf das vorbereiten, was momentan ist, beziehungsweise auf das, was auf uns zukommt, dass wir uns entsprechend darauf vorbereiten. Also ganz, ganz wichtig zunächst mal dieser Blick in die Vergangenheit. Und liebe Geschwister, wenn ich weiß von diesen mutmachenden Erfahrungen aus der Vergangenheit mit meinem lebendigen Gott, dann darf ich auch wissen, dass er mir im Jetzt, im Hier und Heute auch zur Seite stehen wird. Also der Blick in diese Gegenwart. Und da sind ja auch gerade die Psalmen eine wunderbare Hilfe. Es gibt also über 30 Stellen in dem Psalmen, die direkt von der Hilfe Gottes sprechen. Ich möchte an dieser Stelle nur mal drei Beispiele nennen. Und zwar Psalm 25, Vers 5, da heißt es: Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Und dann dieses bekannte Wort auf Psalm 68, dieser Vers 20: Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und dann noch ein letztes Beispiel, Psalm 79, Vers 9, hilf du uns, Gott, unser Helfer. Also es gibt da, jemand hat sich mal diese Mühe gemacht, es gibt also über 30 Stellen, die direkt in dem Psalm, die direkt von der Hilfe Gottes reden. Und wir werden jetzt vielleicht als Gemeinde fragen, ja, wo hilft denn Gott? Jetzt, wo wir gerade in dieser schwierigen Situation Hilfe nötig haben, wo wir Hilfe brauchen. Und da würde der Liederdichter Paul Gerhardt sagen, sei unverzagt, ihr habt die Hilfe vor der Tür. Aus einem sehr bekannten Advent-Weihnachtslied, Wie soll ich dich empfangen? Da heißt es nämlich, in dieser sechsten Strophe heißt es unter anderem so, sei unverzagt. Ihr habt die Hilfe vor der Tür. Und die Tür zur Hilfe Gottes ist das Wort. Und das Wort selbst ist wiederum Gott. Als Jesus kommen soll, da sagt der Hauptmann zu Kapernaum, du brauchst gar nicht zu kommen. Da, wo du bist, brauchst du nur ein Wort zu sprechen. Nur ein Wort zu sprechen. Und mein Knecht ist wieder gesund. Als Petrus und seine Crew die ganze Nacht da vergeblich gefischt hatten, sagte Jesus zu ihm, fahr noch mal hinaus, wirf die Netze aus. Die Reaktion des Petrus eigentlich unsinnig, ich mache mich eigentlich lächerlich. Aber auf dein Wort hin mache ich das, Herr. Und er machte sozusagen den Fang seines Lebens mit seiner Crew. Und ich denke, an diesen beiden kleinen Beispielen wird auch sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Da wir ja nun wirklich auch momentan in Nöten, in Problemen, in Schwierigkeiten stecken. Da wird also an diesen beiden kleinen Beispielen wird also auch sehr deutlich, wie wichtig eine Zustandsbeschreibung ist. Das ist enorm wichtig für einen Christen, dass ich in einem ersten Schritt wirklich meine Nöte, meine Sorgen, meine Probleme ganz nüchtern und ungeschminkt dem lebendigen Gott ausbreite und dass ich dann in einem zweiten Schritt den lebendigen Gott in die Rechnung mit einbeziehe. Und ich möchte das mal etwas näher an einem Beispiel erläutern, aber zuvor kommt jetzt eine Frage ins Spiel, in welche konkrete historische Situation dieser Psalm 46 hineinpassen könnte, wohlgemerkt könnte. Das Jahr 701 vor Christus könnte so ein Jahr gewesen sein, in dem man die Realität dieser Psalm 46 im Volk Israel wirklich mit Händen gespürt hat. Es war nämlich jenes Jahr, als der assyrische Herrscher Sanherib da mit seinen Truppen vor Jerusalem zog und Jerusalem belagerte. Und das Volk Israel hatte damals keine militärischen Möglichkeiten, diese Großmacht, diese assyrische Großmacht zu besiegen. Das Volk hatte auch keine Koalitionspartner, die hätten irgendwie von außen eingreifen können. So, und jetzt kommt der König Hiskia ins Spiel. Jetzt kommt der König Hiskia ins Spiel und in einem ersten Schritt beschreibt er ganz realistisch die Situation, dass er also sagt, dass der Belagerungsring um die Stadt immer enger wird und dass man sich mehr und mehr hilfloser eingeschlossen fühlt, dass der Druck immer mehr zunimmt, wie auch die Angst in der Bevölkerung immer mehr zunimmt, weil man befürchtet, förmlich von dieser assyrischen Großmacht überrollt zu werden. Ganz nüchtern und realistisch beschreibt der König Hiskia die Situation. Und dann bezieht er den lebendigen Gott mit in die ganze Rechnung mit ein, denn es heißt in Jesaja 37, Vers 1, und Hiskia ging in das Haus des Herrn. Und Hiskia ging in das Haus des Herrn. Und dann bekommt er durch den Propheten Jesaja, bekommt er sozusagen mitgeteilt, der assyrische Herrscher Sanherib wird mit seinen Truppen nicht in Jerusalem einziehen, sondern er wird abziehen. Und wir kennen das Ergebnis dieser ganzen Geschichte. In der Nacht kam dieser Todesengel und am nächsten Morgen lagen 185.000 Leichen in diesen assyrischen Heerlagern und Sanherib zog mit dem Rest seiner Truppe ab. So, und jetzt können wir das mal auf unsere Gemeinde übertragen. Jetzt können wir das mal auf unser Gemeindeleben wirklich übertragen. Da sitzen wir auch jetzt mal im Bild gesprochen, da sitzen wir also auch hilflos und eingeschlossen in Anführungsstrichen in der Burg. Und wir wissen, ja, Gott ist mit drin in der Burg. Aber liebe Geschwister, das ist jetzt nicht so gemeint, dass damit alles gut und damit alles erledigt ist. Denn dieser Psalm, der ist so bestimmt, dass der lebendige Gott dann zu uns sagt, ja, die Nöte und Schwierigkeiten sind da, womöglich bleiben da. Aber ihr werdet nicht wanken. Ihr werdet leben, weil ich in der Burg mit drin bin. Weil ich euch, ja sozusagen durch meinen Geist, der euer ganzes Leben durchzieht, zur Seite stehen werdet. Und ihr werdet euch darauf verlassen können. Das verspreche ich euch. Ich räume euch sogar das Recht ein, dass ihr euch darauf wirklich verlassen dürft, dass ihr darauf vertrauen dürft. Was für eine wunderbare Zusage des lebendigen Gottes. Und seht, liebe Geschwister, genau das ist die Situation in diesem Psalm. Sie, die Korachiten, die Söhne Korahs, die Beter, nicht sind in der Burg. Und sie wissen, dass der lebendige Gott mit drin ist. Und sie wissen, dass er sie versorgt. Und deswegen, liebe Geschwister, können sie sagen, dass es weder auf der einen Seite kitschig noch auf der anderen Seite überheblich klingt. Wir fürchten uns nicht. Wir fürchten uns nicht. Und genau darin liegt es, genau darin müssen wir Erfahrungen sammeln. Dass wir sagen, Herr Jesus Christus, wir gehen ohne dich nicht in dieses neue Jahr hinein. Du hast es versprochen, dass du uns nicht wanken lässt, dass du uns zur Seite stehst. Und so marschieren wir, liebe Geschwister, in dieses neue Jahr, in das Jahr 2021 hinein. So, wenn ich das weiß, wenn ich das alles weiß, einmal aus der Vergangenheit her diese mutmachenden Erfahrungen, die ich mit meinem lebendigen Gott gemacht habe, wenn ich weiterhin weiß, dass er mir dann auch im Jetzt, im Hier und Heute zur Seite stehen wird, dann kann ich auch ganz getrost und ermutigt und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Denn das ist ja das Wunderbare an diesem Psalm. Er gibt uns ja auch eine prophetische Perspektive mit auf den Weg. Das ist ja das Wunderbare. Nicht? Und das hilft uns ja auch eben zuversichtlich hineinzugehen in das neue Jahr. Der Psalm bleibt eben nicht in der Historie stehen. Egal wann der jetzt entstanden ist, der Psalm, egal wann der gesungen oder gebetet worden ist, egal wann immer er auch in der Geschichte Israel zu passen schien, wir merken, dass dieser Psalm aber noch nicht ganz erfüllt ist, dass da noch etwas aussteht. Es geht nämlich um den Gottestag. Es geht nämlich darum, dass Gott wirklich zu seinem Gottestag kommt und zu seinem Gottestag auftritt. Und wenn das geschieht, liebe Geschwister, ja, dann ist es in der Tat so, dass die Erde wanken wird. Dass die Mächtigen, dass die Völker fallen, dass die Reiche umkippen werden. Dann braucht er nur eines zu tun. Dann braucht er nur seine Stimme erschallen zu lassen. Wie heißt es in dem wunderbaren Lied von Martin Luther, ein feste Burg ist unser Gott. Nur ein Wörtlein kann ihn fällen. Nur ein Wörtlein kann ihn füllen. Also, der lebendige Gott muss nur seine Stimme erschallen lassen, nicht? Dann ist die ganze Sache erledigt, nicht? Dann wird mit allem aufgeräumt, dann ist auch alles kriegsgeschehen, irgendwann ein Ende, aller satanische Spuk ein Ende. Dann tritt der lebendige Gott auf und schafft seinen einzigartigen, großartigen Sieg, der heute schon feststeht, liebe Geschwister, der heute schon feststeht. Und dann wird der Herr lebendige Gott sagen, wie wir es hier in Vers 11 lesen, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will Ehre einlegen unter den Heiden. Ich will Ehre einlegen auf Erden. Hier tritt am Ende Gott selbst auf und schafft diesen einzigartigen, großartigen Sieg. Es wurde mal ein Fußballtrainer gefragt, können Sie eine Prognose abgeben, wie das Spiel Ihrer Mannschaft ausgehen wird heute? Antwort des Fußballtrainers, es kann so oder so sein. Also verstehen wir, eine solche Aussage gäbe es biblisch nie. Gäbe es biblisch also nie. Und zwar erstens brauchen wir keine Prognose für die Zukunft. Zweitens gibt es keine Alternative. Und drittens liegt schon alles fest. Das ist das Wunderbare an unserem Gott. Nicht, da kommt uns Gott wirklich prophetisch entgegen und sagt uns, was sein wird. Und wir wollen es mal so sagen, liebe Geschwister, wir brauchen auch im Jahr 2021 vielleicht mehr denn je, wir brauchen diese Adlerperspektive. Wir brauchen diese Adlerperspektive, damit wir auch im Jahr 2021 in der Froschperspektive unseren Weg der Nachfolge mit Jesus Christus gehen können. Das brauchen wir. Und dieser Psalm sagt uns noch ein letztes, das ist ja mehr oder weniger eine Konsequenz aus all dem bisher Gesagten. Also, wenn wir uns immer wieder vergegenwärtigen, diese mutmachenden Erfahrungen, die wir mit unserem lebendigen Gott bisher gemacht haben, wenn wir wissen dürfen, dass er uns auch im Hier und Heute zur Seite stehen wird, und wenn wir außerdem auch wissen dürfen, dass er uns eine prophetische Perspektive mit auf den Weg gibt, dass wir wissen dürfen, dass sein Sieg bereits schon feststeht, ja, was dann, liebe Geschwister, was dann? Dann können wir doch auch dieses Bekenntnis abgeben, was hier in diesem Psalm steht. Das fällt ja auch auf. Dieser Psalm ist ja eigentlich ein Bekenntnis. Ein Psalm, sagen wir so, mit Bekenntnischarakter. Der fängt ja schon so an. Dass es heißt, trotz aller Not, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in allen Nöten. Und so zeigt sich der Psalm in der Mitte. Und der Psalm endet auch mit Bekenntnischarakter. Wenn es nämlich zweimal heißt, einmal in dem Vers 8 und in dem Vers 12, der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Und da setzen sie, also die Söhne Korahs, setzen da also ganz klar ihr Bekenntnis. Und liebe Geschwister, ein Bekenntnis ist etwas Wunderbares und ist etwas ganz Wichtiges im Leben eines Christen. Ein Bekenntnis beschreibt eine Tatsache, beschreibt eine Realität, eine Wirklichkeit. Und es ist wichtig, dass wir uns darin üben, dass wir das einüben. Warum? Damit solch ein Bekenntnis zu etwas Bleibendem, zu etwas Grundsätzlichem, zu etwas Regelmäßigem wird. Das wissen wir alles. Wenn wir dieses Bekenntnis nicht setzen, dann bestimmen andere Bekenntnisse unser Leben. Das ist eine alte Erfahrung. Dann kommen solche Bekenntnisse raus, wie es wird schon werden, oder da haben wir Glück gehabt, oder da haben wir uns halt angestrengt, oder was es sonst noch so alles an leeren Phrasen gibt. Nein, wir brauchen solche Bekenntnisse und wir haben uns in solchen Bekenntnissen wirklich einzuüben, damit es zu etwas Bleibendem wird, liebe Geschwister. Das brauchen wir. Wenn wir wirklich getrost, ermutigt, zuversichtlich in das Jahr 2021 gehen. Den Blick in die Vergangenheit, dass wir uns immer wieder mal so einen Rückblick machen, ist immer ganz wichtig. Ab und zu immer mal wieder so einen Rückblick machen, was haben wir mit unserem lebendigen Gott in der Vergangenheit alles bisher erlebt? Wie hat er uns da durchgeholfen? Wo hat er uns da durchgeholfen? Es gibt Leute, die schreiben sich das auf. Ich finde das mal gar nicht so schlecht. Und dass wir dann auch wissen dürfen, ja, dann wird er uns auch jetzt im Hier und Heute zur Seite stehen. Und dann dürfen wir auch ganz zuversichtlich in die Zukunft hineinblicken, weil er uns auch diese prophetische Perspektive mitgibt, dass eines Tages er kommen wird und sein Sieg schaffen wird, der jetzt schon feststeht. Das können wir jetzt schon sagen mit hundertprozentiger Sicherheit. Dieser Sieg steht fest, liebe Geschwister. Und ich möchte jetzt zum Schluss das eine oder andere Beispiel bringen, an dem wir erkennen dürfen, wie wirklich Menschen diesen zuversichtlichen Weg des Glaubens gegangen sind. Und wir haben ja vorhin dieses Lied erwähnt, eine feste Burg, Martin Luther. Martin Luther, er wurde ja gerade von dieser prophetischen Perspektive Gottes bestimmt. Martin Luther, der auch eines Tages den Weg des zuversichtlichen Glaubens gefunden hat. Ein Mann, der in jungen Jahren unheimlich in Angst lebte, der Angst vor dem lebendigen Gott hatte, der wusste, dass da ein Gott ist, der Richter ist, der beurteilt, ob jemand gut genug war oder nicht. Und deswegen hat er zunächst einmal alles getan, was damals so als Wille Gottes von den Kirchen ausgegeben worden ist. Nee, aber er wusste nie, ob er genug getan hatte. Und den lebendigen Gott lieben, so wie er ihn kannte, konnte er nicht. Vor diesem Gott konnte er sich nur fürchten. Das war damals wirklich die schlimme Situation des Martin Luthers, nicht? Der dann wirklich sagt, eines Tages den Weg des zuversichtlichen Glaubens auch gefunden hat, nachdem also Menschen durch ihre Lehren und durch ihre Dogmen wirklich diesen Weg komplett zugeschüttet hatten. Und dann fand er diesen Weg. Wir kennen ja so ein bisschen auch diese Geschichte. Und dann stieß er auf diese Stelle, nicht, die plötzlich alles im hellen Licht erstrahlen ließ, was ihm bisher im Dunkeln verborgen blieb. Nicht, wir kennen diese Stelle nicht aus Römer 1, Vers 17 oder Galater 3, 11 oder Habakuk 2, 4. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Da erkannte Luther wirklich, dass Gott seine Gnade jedem schenkt, der an ihn, der an seinen Sohn Jesus Christus und das Erlösungswerk glaubt. Und dann, liebe Geschwister, dann erleben wir einen ganz anderen Martin Luther, so um das Jahr 1521. Und das ist ja so eine Zeit gewesen, die eigentlich ideal zu diesem Psalm 46 passt, denn zu dieser Zeit fand er ja Schutz auf der Wartburg. Er war zu dieser Zeit auf dem Weg zum Reichstag nach Worms. Und das war ja gerade die Zeit, wo es auch um die Verteidigung des evangelischen Glaubens ging. Und es war auch eine Zeit, wo wir also auch wunderbare Zitate von ihm haben. Ich möchte nur mal eins erwähnen, da hat er zum Beispiel gesagt, und wenn es zu Worms so viel Teufel als Dachziegel auf den Dächern gäbe, ich würde trotzdem hingehen. Und da ging es Martin Luther wirklich angesichts des Sieges Gottes, er hatte diese prophetische Perspektive, angesichts des Sieges Gottes und des kommenden Gottestages, nicht? Da wusste er auch das Evangelium wird zum Durchbruch kommen. Und deswegen konnte er zuversichtlich glauben und auch zuversichtlich diesen Weg nach Worms gehen, bei allem Druck, den er auszuhalten hatte. Und dann steht er auf diesem Reichstag zu Worms, steht er vor Kaiser Karl V., und wird aufgefordert, seine Lehren zu widerrufen. Und dann sagt er, Gott, ich kann nicht anders, Gott, helfe mir. Gott, helfe mir. Und auf diesem Hintergrund soll, ich sage wohlgemerkt soll, auf diesem Hintergrund soll dieses Lied entstanden sein, ein feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Ich sage soll. Man weiß im Grunde genommen letztendlich nicht ganz genau, in welchem Zusammenhang dieses Lied entstanden ist. Es gibt noch zwei andere Interpretationsmöglichkeiten. Wie gesagt, das sage ich hier nur mal so am Rande erwähnt. Also Luther, ein Beispiel. Und ich fand auch ein schönes, aber man wird sicherlich eine ganze Menge finden in der Bibel, aber ich fand noch ein wunderschönes Beispiel, nämlich die Eltern Moses. Die Eltern Moses. Weil es da auch um Gesetze, Verordnungen geht, so, damit haben wir ja momentan auch zu kämpfen, mit Auflagen und Anordnungen und Verfügungen und wer weiß, ob noch Ermächtigungen kommen. Nicht Moses Eltern, liebe Geschwister, die lebten ja auch mit dem lebendigen Gott und sie fürchteten nicht das Gebot des Pharao. Das heißt jetzt, das ist auch jetzt ganz wichtig für uns, nicht für uns in unserem Verhalten gegenüber den Vertretern der Obrigkeit. Nicht, das heißt nicht, dass sie das Gebot des Pharao nicht achteten oder dass sie gegen das Gesetz rebellierten. Aber es heißt, dass sie dem Gebot des Pharaos keinen blinden Gehorsam leisteten. Deswegen ist es eben so wichtig, dass wir all das, was uns die Regierung auferlegt, dass wir es anhand der Schrift beurteilen. Und dass wir dann auch unsere weisen Handlungen anhand der Schrift festlegen. Und wir dann wirklich mit Gottes Hilfe entscheiden müssen, ja, haben wir uns da der Obrigkeit wirklich unterzuordnen oder haben wir da Gott mehr zu gehorchen als der Obrigkeit? Nicht, und diese Eltern des Moses, ja, das müssen wir sehen, sie standen natürlich ganz massiv unter Druck durch dieses Unrecht, durch dieses merkwürdige Gebot. Aber, und das ist ja das Wunderbare, sie mussten nicht resignieren. Sie mussten nicht schuldig werden. Sie konnten eigenverantwortlich handeln. Und sie vertrauten dem lebendigen Gott und sie waren ihm gehorsam. Das ist die Botschaft auch an uns für das Jahr 2021. Lassen wir uns nicht erschrecken durch Anordnungen und Verfügungen der Obrigkeit. Lasst uns nicht da irritieren, sondern lasst uns dem Herrn vertrauen. Lasst uns ihm gehorsam sein. Und ein letztes Beispiel, da könnte man auch lange drüber reden, ist eigentlich prädestiniert dafür. Das ist Daniel. Daniel und seine drei Freunde. Ich möchte jetzt hier nur mal die drei Freunde erwähnen und dieses Wort, was sie dann sagten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand. Und jetzt kommt es. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten wollen. Aber das kann man nur sagen, wenn man wirklich, wirklich, wirklich weiß, dass man seinen ganzen Halt im lebendigen Gott hat. Und wenn man weiß, wenn man die Augen schließt, wohin man geht. Daniel, ich muss euch sagen, Daniel fasziniert mich. Und ich überlege schon etwas länger unter Einbeziehung natürlich des Herrn, ob wir nicht gerade, weil wir diese Zeit haben, nicht mal in nächster Zeit etwas über Daniel sprechen. Es ist wirklich hochinteressant, wie der lebendige Gott mit diesem Mann umgegangen ist und welche Treue er wirklich seinem Gott gezeigt hat. Und denke, das ist eine ganz, ganz große Hilfe für uns. Also, liebe Geschwister, wir brauchen in dieser Zeit wirklich nicht zu verzagen, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Denken wir immer wieder daran, er ist mit uns in der Burg und er wird uns versorgen, er wird uns nicht wanken lassen, wir werden weiterleben. Und ich möchte mal so sagen, lasst uns diese Zeit viel mehr als eine Chance ergreifen, jetzt erst recht, liebe Geschwister, jetzt erst recht zuversichtlich zu glauben, jetzt erst recht Salz und Licht zu sein für die Menschen in unserem Umfeld, die sich vielleicht mit Depressionen oder wie man schon teilweise gelesen hat, mit Suizidgedanken sich abquälen, sondern beten wir für sie und teilen wir ihnen diese frohe und diese mutmachende Botschaft von Jesus Christus mit. Beten wir auch für die Obrigkeit. Ich möchte nicht unbedingt da jetzt in ihrer Haut stecken, auch wenn ich viele Fragen habe, was dahinter wirklich steckt. Aber trotzdem, sie ist von Gott eingesetzt, beten wir also auch für die Obrigkeit. Und vor allen Dingen, liebe Geschwister, beten wir auch für die wahre, echte Gemeinde Jesu Christi. Und beten wir da auch ganz speziell für Gemeinde. Ich sag's mal jetzt so, beten wir auch für die St. Martini-Gemeinde, die momentan wirklich unter ganz enormem Druck steht. Und ihr habt das ja alle gelesen, dass man den Pastor Olaf Latzel zurzeit vollkommen kaltgestellt hat. Weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, er darf zurzeit überhaupt nichts tun, aber auch nicht das Geringste, was man sich als Pastor vorstellen kann. Man hat ihn vollkommen, die bremische Landeskirche hat ihn vollkommen kaltgestellt. Und deswegen steht diese Gemeinde unter enormem Druck und hat die Befürchtung nicht, dass man sie wirklich auslöschen will, dass man sie wirklich zerstören will. Und beten wir auch für solche Gemeinden. Und es gibt sicherlich noch die eine oder andere Gemeinde, ich denke so an die Gemeinde in Hannover unter Wolfgang Nestvogel, ist auch eine Gemeinde, die langsam den Gegenwind spürt. Aber noch, es ist ja eine freie Gemeinde, deswegen stehen sie noch nicht so sehr unter Druck. In der St. Martini-Gemeinde ist das ja etwas anders. Sie gehört ja zur Landeskirche, deswegen ist das ganze Problem also sehr, sehr schwierig. Also beten wir auch ganz speziell für solche Gemeinden. Ja, und liebe Geschwister, beten wir auch für Religionsfreiheit, dass uns die noch erhalten bleiben möge. Ich denke, so können wir wirklich mit Gottes Hilfe getrost, ermutigt, gestärkt und zuversichtlich in das Jahr 2021 gehen. Und Gott möge uns dabei helfen. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, vielleicht haben wir manchmal wirklich vergessen, dass wir dich auch ein Stück entehren, wenn wir diesen zuversichtlichen Glauben in unserem Leben nicht Raum gegeben haben, den du uns so gerne schenken möchtest. Und da bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du uns verzeihst. Danke, Herr Jesus Christus, dass dein Wort voll ist, ja, von zuversichtlichem Glauben. Und danke, dass wir durch dich heute Morgen daran erinnert werden. Ja, wir wollen mit deiner Hilfe zuversichtlich glauben und so in dieses Jahr 2021 hineingehen, weil wir eben wissen, dass du der Sieger bist. was ein für alle Male feststeht, und bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns darin immer stärker bestimmst. Und darüber geben wir dir alle Ehre, loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen.